Labergebäck. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Labergebäck. Wie immer mit dabei, ich, Johann Lehners, Musiker und
Philipp Lehners, Schauspieler.
Und wir haben das erste Mal seit längerem wieder eine Remote-Folge, weil alle so busy sind.
Busy, busy, always busy. Always unser Sprung.
Deswegen die obligatorische Frage, Philipp, wo erwische ich dich gerade?
In meiner Kemenate.
Ja, das dachte ich. Toll. Es ist schon so sehr ein Meme geworden, diese Eröffnung, dass ich das in drei anderen Podcasts inzwischen gehört habe als Zitat.
Dann hat man es geschafft, ey.
Ja, ja. They made it, Alter. Vor allem bei Leuten, die immer im selben Raum aufzeichnen, die dann diese Frage stellen. ja, und wir haben wieder Themen dabei, von denen der andere nicht weiß, was das ist. Ich weiß nicht, wer dran ist mit Anfangen diesmal.
Ja, ich weiß, dass du von mir aus sehr gerne anfangen kannst. Mal getan hat.
Ich hab ein Thema dabei, das mich überrascht hat in den letzten zwei Wochen. Und zwar habe ich ein Video gesehen über die Ängste der Jugend in den USA. Und da war unter den Top 5 Ängsten die Angst vor dem Bevölkerungsrückgang. Und da war ich so, aha, war jetzt bei mir jetzt nicht bei den Top 5 Ängsten gerade. Und dann habe ich über die zwei Wochen, das an allen möglichen Enden ist mir das wieder aufgetaucht, auch im deutschen medialen Zusammenhang. Und deswegen wollte ich mit dir über die Angst vor dem Bevölkerungsrückgang reden. Weil ich habe dann festgestellt, gibt da verschiedene Blickwinkel da drauf und nicht nur die, von denen ich eh dachte, dass man die so sehen kann. Und würd mich interessieren, wie du da drauf guckst. Erstmal, hast du überhaupt darüber nachgedacht schon mal, dass der Bevölkerungsrückgang ein großes Problem sein könnte?
Na klar, sicher. Ja, also das ist so, das ist dann, ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie möglicherweise auch so eine Lebenseinstellungsfrage ist, ob man jetzt Angst vor sowas hat oder nicht. Mhm. Bisschen wie dem Klimawandel, ne? Also, das wird spürbar werden. So, das ist in Bereichen jetzt schon spürbar. Und das wird krass. Aber das ist so ähnlich wie der Klimawandel. Also das könnte die Bevölkerung aufhalten, tut sie aber nicht. Und weil sie das nicht tut, mit immer anderen Ausreden und so, müssen sie gleichzeitig auch einen Schuldigen finden, der irgendwie daran schuld ist, dass sie es nicht tun.
Mhm.
Genau. So, und ich glaube schon, dass das auch vielleicht auch unterbewusster als so Klima sich angeschreie. Ja, klar, wir wissen das seit was, Mitte, Ende der 90er? Dass das auf uns zukommt. Also nicht ganz so klar und ganz so lange wie den Klimawandel, aber ja. Und zwar einmal quer durch die Bank, ne, dasselbe Problem haben alle, also die Russen, alle, die Japaner, keiner kriegt mehr Kinder, so. Ja. Keiner hat mehr Bock drauf. Und das ist ja dann auch, also das meine ich mit so einem gewissen, warum, da kann man schlecht, wie soll man da Angst vorhaben? Also das wird lebensverändernd, weil da werden dann einfach Sachen brach liegen, da werden Teile des Landes entvölkert werden, da wird Infrastruktur zerfallen, wie das dann so ist. Das passiert ja jetzt auch nicht das erste Mal in der menschlichen Zivilisation. Das heißt, da kann man dann sich andere Sachen angucken, wo sowas Ähnliches passiert ist.
Ja, oder man kann es ja auch zeitgleich jetzt angucken. Also wenn man sich Japan anguckt, die haben ja schon jetzt seit 2010 einen
Bevölkerungsrückgang. Ja, das ist aber anders gelagert, weil es halt wahnsinnig dicht bevölkert ist. Und da, wo es nicht bevölkert ist, ist es mit Bergen versehen. Das ist hier in den großen Flächen Mittel- und Osteuropas, das wird anders aussehen.
Ja gut, so, aber in Japan hast du auch schon jetzt so 6 Millionen leerstehende Häuser?
Glaube ich. Ja klar, genau das. Schulen, die zusammenbrechen, Flughäfen, ja, ganze Bahnhöfe, Straßen, die nicht mehr gebraucht werden. Natürlich, klar.
Die ländlichen Dörfer und so, die gar nicht
genau, mehr. Genau, ganze Regionen, die einfach, ja genau. Sagen wir mal, das, was wir jetzt, glaube ich, gerade als Wolf-Rückkehr betrachten, ist ein müder Scheiß gegen das, was droht.
Du meinst, wenn wir jetzt die Landstriche entvölkert haben, was dann an Tieren zurückkommt, ist nochmal...
Ja, sehr, ja klar. Da musst du nicht mehr in Amazonas, um den Urwald zu finden.
Ja, ich,
heute traf ich einen Auerochsen.
Ja, also ich meine, ne, wir reden, wenn wir über den Begriff demografische Entwicklung reden, ja eigentlich immer nur über die Überalterung, ne? Also das, die größere Menge an Eltern.
Ja, aber dass ja Menschen, die kürzere Angst ist, da es jetzt nicht so richtig im Volke bekannt ist, dass die Rente an die Löhne gekoppelt ist, ist die Vorstellung halt immer, ja, aber dann können die Jungen die Rente ja nicht mehr für die Alten zahlen. So.
Ne? Ja, klar, das ist halt falsch gedacht, aber ja.
Ja, aber so, das ist aber, ich glaube, das ist das, was in des Volkes Kopf
verankert ist. Ja, man glaubt immer, die
oder ist
die
mein Leute, Eindruck die jetzt, jedenfalls, ne?
Die Leute, die jetzt jung sind, zahlen die Rente für die Leute, die jetzt alt sind, und so würde das funktionieren. Und zu verstehen, dass ja die Alten über ihr Arbeitsleben eingezahlt haben und daraus die Rentenkasse finanziert ist und damit diese Generation, die selber jetzt alt ist, auch lange eingezahlt hat in einer großen Zahl, das wollen die Leute irgendwie übersehen, die.
Ja,
das
genau.
Das ist das, was mich immer so wundert. Einfach so, nee, das hat was mit dem Lohnniveau zu tun und der nicht abgebildeten Produktivitätssteigerung in das Rentenniveau hinein, warum wir da plötzlich eine Rentenlücke haben.
Ja, genau.
Weil ansonsten würde sich ja der Rückgang der Bevölkerung auch abbilden in, okay, dann zahlen die weniger ein, aber die kriegen ja dann auch weniger Rente ausgezahlt, weil sie ja weniger sind. Also, where's the problem?
Naja, also, ja klar, aber gut. Das führt zurück dahin, dass wir hier wir katastrophale Ökonomie machen. Seit mindestens 30 Jahren.
Hm.
Oder? Also würde ich jetzt als ökonomischer Laie.
Also volkswirtschaftlich wirkt es wirklich so, als hätte man da einfach keinen Volkswirt gefragt, ganz oft.
Es wirkt tatsächlich, also auf mich als ökonomischer Laie, wirkt es als alles autodidaktisch oder so, aber wirkt es so, als hätten BWLer versucht, Volkswirtschaft zu machen.
Ja, das
in der
das
Kurzfristigkeit ist, des Denkens, also in ja, der Kurzfristigkeit von Kosten-Nutzen-Rechnungen.
Ja, oder so. Auch Einnahmen- und Ausgabenkalkulation.
Ja, genau. Ne?
Ganz, also, ganz oft, ganz
wirklich,
oft,
als hätten, ja. Genau so, als hätten BWLer das gemacht.
Hm.
Anstatt in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken.
Ja, das ist da genau. Ganz oft
hätten wir vielleicht einen Ökonomen einladen sollen. Hätte ich gerne mal so naiv gefragt.
Ah, das wäre toll, ne? Sollen wir, ich glaube, wir machen das mal. Wir laden mal einen Volkswirtschaftler ein und reden mit dem mal darüber, ob wir das
ich wirklich... Ich würde das wirklich das gerne, weil für mich als Laie von außen wirkt es so, als hätte man so BWL-Grundsätze für die Volkswirtschaft angelegt.
Ja, als würden die glauben, die Staatsfinanzen würden wie eine Bilanz funktionieren.
Auch so in den Kurzfristigkeiten dieser Entscheidung.
Hm. Ja, klar. Zu sagen, okay, Infrastruktur, das ist jetzt eine Ausgabe. Und da muss ich gucken, wie ich jetzt, weißt du, anstatt zu sagen, eine Infrastrukturausgabe ist eine Investition in eine Zukunft, in eine Sache, die sich dann in 20 Jahren einlöst, weißt du? Das sind ja volkswirtschaftliche
auch
Zusammenhänge.
Auch konkretere strategische Sachen, die halt einfach katastrophal waren. Wenn du es strategisch denkst, kannst du ein Land oder einen Kontinent nicht von so dünnen Versorgungswegen abhängig machen. Du kannst ein Land volkswirtschaftlich mit Verantwortung nicht in eine solche Ressourcenabhängigkeit reinführen, wie wir dieses Land hier sehenden Auges reingeführt haben. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die Grünen das immer nur auf die ökologische Art und Weise argumentiert haben.
Und ja, stimmt. Ja, die haben nicht gesagt, das ist aber, auch volkswirtschaftlich
aber in,
sinnvoll.
Genau. Ja. Aber in der in diesem Zusammenhang ist regenerative Energie für dieses Land ganz besonders einfach von strategischer Bedeutung.
Das ist das Einzige, was wir haben. Also
wir haben nichts anderes. So wenn wir Hitler hat einfach immer Benzinprobleme gehabt, den gesamten Zweiten Weltkrieg durch. Der ist permanent Erdöl hinterhergejagt, weil Deutschland hat keins. Und damit fahren nun mal Panzer.
Das ist ja auch, naheliegend, ne? Was haben wir? Wir haben Wind und wir haben Sonne. Dann
so, das, ich meine das jetzt gar nicht aus, wirklich aus klima- und ökologischer Sicht, sondern einfach als strategischer Verantwortung für einen denkenden Menschen in diesem Land, der mit ein wenig Vorbildung auch um die klaren strategischen Probleme dieses Landes weiß, weil das ist die Verantwortung von jemandem, der Verantwortung hat, zu sagen, wir machen uns nicht abhängig von Ländern wie Russland und China, indem die unsere gesamten Ressourcen abdecken. Das ist eine strategische Verantwortung und die haben wir drangegeben.
Weil es günstiger war.
Richtig.
Das ist ja
das ist ein BWL-Gedanke. Genau, das ist ein gottverdammter BWL-Gedanke.
Das ist für mich nämlich der Knackpunkt. Das einzige Argument dafür, dass man diese Sachen gemacht hat, war immer nur, es ist die günstigere Alternative.
Genau.
Das ist ja nicht sinnvoll. Das ist ja auch langfristig.
Das macht
nicht
man
sinnvoll.
Als Kaufmann. Man sucht nach den schnellsten und billigsten Zulieferern. So macht man das.
Ja, das macht halt für den Staat nicht wirklich Sinn. Das war ist ja auch dieses ganze genau. Effizienzgedanke. Aber das ist auch, um auf den Punkt zurückzukommen, dass der Druck auf diese Systeme jetzt natürlich größer wird durch den demografischen Wandel. Das ändert ja nichts daran, dass das Problem schon vorher da war. Also ne, bevor die Altersschere weiter auseinanderging, bevor der Bevölkerungsrückgang da ist, wurden diese falschen Entscheidungen ja getroffen. Die verstärken sich jetzt nur, weil
Ja, genau. Also da ist, würde ich recht geben, ne, das ging schon vorher los mit dem Bevölkerungsrückgang. Ja, vielleicht liegt da ja auch eine zivilisatorische Wahrheit drin, so. Ne? Kann ja sein. So, da kann ja auch Evolution im Spiel sein. Was wissen wir denn? Wenn wir in der Zukunft drauf zurückgucken, können wir es vielleicht analysieren. Aber du flächendeckend, was?
Ja, du hast natürlich einen Zusammenhang zwischen sagen, Wohlstandsentwicklung und Bevölkerung.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ach so, genau, wollte ich drauf hinaus. Also du kannst flächendeckend attestieren, dass je besser es den Leuten geht, desto weniger Kinder kriegen die. Ja. Und das kann ja auch ein Zusammenhang bestehen. Vielleicht ist der gar nicht nur philosophisch, ne? Oder so. Aber wenn du eine selbstbestimmte Frau bist, willst du vielleicht auch nicht 20 Kinder kriegen.
Ja, macht ja auch Sinn.
Wenn du dein Leben leben willst, willst du vielleicht nicht 8 Plagen am Arsch haben. Also vielleicht hat's was, und das meine ich nicht als Vorwurf, bitte nicht falsch verstehen, auch was mit einer Gleichberechtigung der Frau zu tun. Kann ja sein.
Ja, und man muss sich ja auch die Frage stellen, wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft wollen.
Oder es ist halt was Evolutionäres, wo man sagt, okay, aber jetzt ist ein Punkt erreicht, wo es sinnvoll ist, dass eine Bevölkerungsschrumpfung stattfindet.
Mhm, genau, darauf wollte ich auch hinaus bei der
Kann
Frage.
Kann ja auch sein.
Ja. Weil die Angst davor beinhaltet ja sofort den Punkt, dass wir ein Bevölkerungswachstum brauchen, um so weiterzumachen wie bisher. Aber vielleicht müssen wir ja nicht so weitermachen wie bisher.
Dazu kommen auch ganz simple Dinge. Also das ist das, was dann viele sagen oder das, was ich gelesen habe dazu, was dann so viele Soziologen und Anthropologen und so sagen, je ärmer du bist, desto existenziell wichtiger werden die Kinder, weil sie sind das Einzige, was sich darum kümmert, wenn du dich nicht mehr um dich selbst kümmern kannst.
Mhm. Ja klar, mit einem funktionierenden Rentensystem ist es nicht
so,
wichtig,
hast du dass keine funktionierenden Kinder, Staat ist die Familie und der Clan zentral, weil das ist das Einzige, was dich beschützt und am Fressen hält.
Ja, und die sind ja auch die Arbeitskräfte, das muss man ja auch
genau,
sagen.
Genau, also. Und diese Bedeutung, diese existenzielle Bedeutung haben Kinder in unserer, wo der Staat dann solche Sachen übernimmt, haben die so nicht mehr.
Mhm. Und je mehr Länder auf der Welt an den Punkt kommen, dass der Staat solche Dinge übernimmt, desto mehr Länder werden aufhören, viele Kinder zu bekommen. Also das, ne, ist ja
logisch. Vermutlich, also wahrscheinlich bestehen bei allen drei Sachen, die wir jetzt genannt haben, Korrelationen, bei dem einen stärker und bei dem anderen weniger stark, aber ganz sicher spielen die alle eine Rolle, bin ich mir sicher.
Und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass ein genereller Bevölkerungsrückgang oder jetzt weltweit gesehen ein Wachstumsrückgang bei der Bevölkerungswachstum ein Zeichen, eigentlich ein positives Zeichen ist, weil das ja immer ein Zeichen ist von Wohlstand, aber auch staatsstruktureller Entwicklung in einem positiven Sinne.
Ja, ja, klar, kapitalistisch gedacht ist halt nicht gut, ne?
Ja, klar, bezogen auf ein Wachstumsempfinden ist das dann nicht hilfreich, nee.
Das wird, da werden wir alle den Gürtel weniger weit schneiden können, weil
war doch jetzt die
Merz-Rede nicht mehr so viele Sachen an so viele Leute verkaufen, weißt du?
Ja. Nee, das war jetzt die Merz-Rede beim DGB, der gesagt hat, Wachstum ist die Voraussetzung für Wohlstand. Vielleicht müssen wir diese.
Unser Kanzler ein Genie ist.
Ja, der kann nämlich in Wirtschaftslogiken
der 70er Jahre. Wirtschaftswachmann, der Mann hat für BlackRock gearbeitet, sag mal nix.
Ja, genau. Der war bei BlackRock auf der Liste und die haben ziemlich schnell gemerkt, fuck, der hat zu schlechte Kontakte. Ich glaube, wir brauchen den nicht. Aber man kann sagen, er hätte für sie gearbeitet, ja. Also, wenn man lügen will.
Wirtschaftsfachmann der Union.
Ja, 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 voll.
Seit 40 Jahren, der Mann.
Das ist auch so toll, weil das Lustige ist, dass BlackRock diese Sachen ja alle öffentlich hat, ne? Diese Nachrichten über Merz, die sind ja einsehbar. Du kannst wirklich sehen, dass die haben den sich rangeholt, so als Lobbyinteresse und dann festgestellt, dass keiner den mag in der CDU und sie über ihn keine Kontakte kriegen. Und da waren die ziemlich schnell, ja gut, dann war das sinnlos.
Habe ich auch gelesen, ja.
Das ist toll.
Hat aber genug Geld gemacht, um mit Privatflugzeugen in der Gegend rumzujetten.
Ja, ja. Das ist ja das, was man bei Trump auch sagt. Trump hat die ganze Zeit schlechte Wirtschaftsentscheidungen getroffen, aber weil alle Menschen von seinem Kapital abhängig sind, wird er weiter durchgetragen. Und diese Abhängigkeiten, die machen ja aus, dass Leute in solchen Kreisen existieren. Nicht wirklich, ob die sinnvoll wirtschaften können, ob die irgendwas erfolgreich auf die Beine stellen können, sondern nur, weil Kapital von Kapital abhängig ist. Das ist ja das Nervige.
Vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Also das ist so eine der Sachen, über die wir hätten reden können. Ich habe gerade sehr große Emotionen hin zu diesem Gedanken der Chefkrise. Und da würde ich Herrn Merz halt ganz stark einsortieren. Also ich glaube, wir haben die gesellschaftlichen Prämissen, die wir in den letzten 35, 30 Jahren angelegt haben, vielleicht sogar inzwischen 40, wie Leute zu sein haben und was Leute zu tun haben, um in dieser Gesellschaft aufzusteigen, waren katastrophal falsch. Und wir haben eine Riege von Leuten in Chefpositionen, in Managerpositionen und in mittlere Managementpositionen, in Entscheidungspositionen gebracht, die da niemals hätten hinkommen dürfen, niemals. Mhm. Und das ziemlich flächendeckend. Ich hänge der Theorie an, wir haben eine gewaltige Chefkrise in diesem Land. Die Leute, die Entscheidungen treffen,
sind inkompetent,
hochgradig.
Ja, nee, aber das ist eine Sache, über die ich mich mit allen Leuten unterhalte, ja, aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das ist wirklich so. Das ist ein Gespräch, was du mit jedem führen kannst. Egal aus welcher Branche, egal ob aus der Kultur, aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk. Wenn ein Unternehmen groß genug wird, dann steigt die Chance, dass ein Mensch an der Spitze sitzt, von denen alle Leute darunter wissen, dass der keine Ahnung hat von dem Kerngeschäft. Also dass er Entscheidungen
trifft. Ja, ein Schwätzer trifft. Ist, genau.
Genau, ein Schwätzer ist, der nur an der Position ist, weil er gut labern konnte und sich selbst gut verkaufen konnte, aber nicht, weil er tatsächlich
gerne eine Fachkompetenz hat. Weil aus einer Familie kommt, wo er über die richtigen Kontakte, also die kommen meistens sowieso schon aus Familien, die sind auch Nepo-Babys, ganz viele. Ne?
Es ist wirklich, ich sag immer, das ist der heutige Adel. Da ist die Weitergabe dann nur gekoppelt an entweder wirkliche Familienverhältnisse oder auch einfach nur persönliche Kontakte und man kennt sich. Aber das ist eine auf einer Adelsstruktur wird das weitergegeben. Null auf Basis von Meriten. Also.
Ja, ich merkte, also das ist was ich niemals aussprechen würde, aber das geht mir tatsächlich so, wenn ich Menschen begegne und man begegnet in unserem Beruf natürlich irgendwie recht vielen Menschen in recht unterschiedlichen Kontexten und in unserem Beruf dann auch tatsächlich durch die Bank in sehr vielen verschiedenen sozialen Schichten.
Mhm.
Ne, also die Leute, die im Theater arbeiten, vor allem in den Gewerken und so, sind nicht in derselben sozialen Schicht wie die Leute, die aus dem Theater besuchen.
Ja, sowieso nicht.
Ja. So. Ja. Das heißt, du begegnest irgendwie recht vielen Menschen und ich merke, dass das eine emotionale Regung in mir tatsächlich ist und ich Menschen so einsortiere. Ich begegne einem Menschen und der macht was. Sagen wir mal, der macht was Interessantes, der ist Arzt oder der ist an der Uni oder so, ja?
Mhm.
Ich kategorisiere die Menschen wirklich inzwischen unterschiedlich ein. Wenn die aus Familien kommen, die das auch schon gemacht haben, sinken die in meiner Ansicht, also das ist, ich kann da gar nichts gegen machen. Ja, weil ich ja weiß, wie diese Gesellschaft inzwischen strukturiert ist.
Und du gehst davon
aus, und ich kenne die statistischen Zahlen.
Ja, also du gehst sofort davon aus, es kann sein, dass du deinen Beruf gar nicht kannst.
Richtig, es kann sein, dass du dumm bist wie 10 Meter Feldweg und in diese Position gekommen bist wegen deinen Eltern. Und das ist nur so, ich kann da gar nichts gegen tun.
Ja, aber das war ja auch in den großen Revolutionsphasen und dann auch bei der großen gesellschaftlichen, sagen wir mal, Adelsentmachtung zum Ende des 19. Jahrhunderts hin, war das ja auch eins der Argumente. Ich kann da nicht Leute, die eigentlich fachliche Laien sind, an den Positionen haben. Das bringt die Gesellschaft nicht vorwärts. Das war ja gerade in der hochindustriellen Adelsentmachtungszeit ja ein großes Argument, zumindest öffentlich. Wenn es auch ansonsten eher um Umverteilung ging, war das öffentlich trotzdem eins der Argumente. Deswegen sind wir ja an dem Punkt wieder, meiner Meinung nach, dass es eigentlich ein Adel ist. Weil das ist ja auf nichts begründet, außer das ist jetzt der Sohn von oder was?
Ja, ja, klar. Und das ist möglicherweise auch eins dieser intrinsischen Ziele, die wir so Agenda 2010 und T-Aktie und wir müssen dieses Land reformieren, Scheiße angefangen haben. Warum arbeite ich? Was ist das Ziel meiner Produktivität? Was ist das, was ich in der Gesellschaft erreichen will, um an Status und Sozialakzeptanz zu gewinnen?
Mhm.
Ja, und das haben wir ziemlich monokausal beantwortet in den letzten 30 Jahren, wenn wir ehrlich sind. Ja, also gehen wir mal von so einem Idealzustand aus, die Arbeit erfüllt mich, das, was ich da mache, mache ich deswegen, weil ich das gerne mache.
Mhm.
Also ich bin Kfz-Mechaniker, weil ich wirklich gerne an Autos rumschraube.
Ja.
Verstehst du, also so ein Idealzustand. Ich bin nicht Kfz-Mechaniker, weil ich reich werden will und Geld haben.
Ja, das wäre wünschenswert, wenn das so wäre.
Weil sonst wäre ich ja kein Kfz-Mechaniker mehr.
Nee, dann würde ich
Geldtraining machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dann bin ich Kfz-Mechaniker und damit ich abends nach Hause komme und halt wenige Geld in Bitcoins und ETF investiere ja. Und auf YouTube-Werbung klicke, die mir Anlagentipps geben.
Ja.
Aber ich bin kein Kfz-Mechaniker mehr.
Richtig. Ja, das stimmt. Das ist eine große...
Und damit hast du eine Gesellschaft verkackt.
Ja, weil das, was ich mache, was ich machen will, um auch darin mich selbst zu verwirklichen und zu sehen, ist nicht dasselbe, mit dem ich Status gewinnen kann.
Genau.
Und ich kann auch keine Aufwertung damit schaffen. Also es gibt ja auch andere Ebenen als Status. Ich kann ja auch gucken, dass dann meine Kinder ein besseres, höheres Bildungsniveau erreichen und damit auch eine andere... Ne,
ich muss stolz darauf sein, Kfz-Mechaniker zu sein.
Ja, und du musst auch stolz darauf sein können. Weißt du, es muss dir
ja
ermöglicht werden. Weißt du?
Ja, ja, klar.
Ja.
Und das ist jetzt ein Beispiel. Das kann auch ein Beleuchter sein oder ein Schauspieler oder ein Arzt oder eine Krankenschwester, der man dann bitte die Arbeitsumfeld schafft, damit sie das auch sein kann.
Ja, genau. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, der Staat, die Statuselemente unserer Gesellschaft sind gekoppelt an, wie viel Geld ich ausgeben kann dafür. Ne? Also ist es ein teures Auto, ist es ein teures Smartphone und bla bla bla. Und dann gleichzeitig sagen, ja, aber die Leute können sich dieses Geld nicht durch das, durch die Arbeit, die sie für die Gesellschaft verrichten, erarbeiten. Weißt du? Ich kann ja nicht.
Das macht Arbeit sinnlos.
Genau.
Und wenn ich sage, es macht den Vorgang der Arbeit, es enthebt, negiert es Camus. Also es macht Sisyphus sinnlos.
Ja, man kann sich den dann nicht mehr als glücklichen Menschen vorstellen.
Ja, genau, weil, ja. Nee. Du, man braucht irgendeinen Film, damit die 8 Stunden Sinn machen und nicht nur vergeudete Lebenszeit sind.
Ja. Es gibt ja diese zweite Überlegung, die, dass wenn alle Leute dauerhafte Versorgung haben und Status nicht mehr durch, wie viel Geld kann ich für meine Statuselemente ausgeben, dann fängt es wieder an, Sinn in der Arbeit zu geben. Aber ich halte das für zu positiv gedacht. Ich glaube, ein Treibmittel in der Gesellschaft.
Hängt, ich glaube schon, dass das argumentativ zusammenhängt. Also da ist unfassbar viel künstliches Wirtschaftswachstum, so, oder? Also da ist, so wie unsere Großeltern konsumiert haben oder was die konsumieren konnten überhaupt, wie unsere Eltern konsumiert haben, wie wir konsumiert haben und wie die Generationen unter uns inzwischen konsumieren.
Ja.
Ist wahrscheinlich die fatalste Veränderung über diese Generationen hinweg gewesen.
Du meinst, weil wir so ein krasses Konsumwachstum hatten pro Kopf?
Unfassbar. Ja. Wirklich unfucking fassbar, wenn du drüber nachdenkst.
Ja, absolut. Wenn du wirklich tief drüber nachdenkst, dann realisierst du, dass ja unser größter Entwicklungszweig, die Dienstleistung, ja nur konsumbare oder verbrauchbare Waren erzeugt, die aber den größten Teil unserer Wirtschaftsleistung ausmachen.
Absolut.
Maximal. Das heißt, unsere Wirtschaft wird aus sich selbst heraus aufrechterhalten.
Ne? Also das indem, ist, weil, indem weil, wir weil, mehr kaufen, wächst die.
Genau. Und wo kriegen wir das Geld her, dass wir sie kaufen? Von den Arbeitgebern? Die wollen, dass wir das kaufen.
Die produzieren, das heißt, also wir produzieren das, was wir selber kaufen.
Genau. Und das heißt, die Arbeitgeber verdienen Geld mit dem, was sie uns dann wieder geben, damit wir es wieder denen geben.
Das ist halt, und wir geben denen immer mehr, als sie uns geben.
Genau. Das heißt, es ist an sich eh ein komplettes, bescheuertes System.
Ein kompletter Hirnfick. Ne?
weil eben diese Gleichung nicht aufgeht, dass ich mit dem Lohn meiner Arbeit überhaupt etwas aufbauen kann. Momentan kann ich damit nur konsumieren.
Dann ist das ja einfach nur ein Kreislauf, der nach oben immer mehr fließt. Du hast es verstanden.
Ja.
Weil das Netz, das die aufspannen, um das, was wir produzieren und uns teurer zu verkaufen, als wir es herstellen, wird immer größer.
Und da beißt sich das Ding ja auch in den Schwanz, weil ja immer wieder kommen Leute und sagen, ja, wir müssen das hinkriegen, dass auch die Leute mit wenig Einkommen mehr sparen können. Ne? Weil sie verstanden haben, dass das volkswirtschaftlich notwendig ist, dass das geht. Und dass die auch investieren können und auch langfristig Sachen aufbauen können. Und dann kommt immer die Wirtschaft und sagt, ja, wie kriegen wir das denn hin, ohne dass wir jetzt keine weniger Gewinne haben? Ja, klappt nicht. Dann finden wir ein lustiges Aktieninvestitionsmodell, was wir dem Bund verkaufen und so tun, als wäre das sinnvoll, wodurch wir noch mehr Geld verdienen. Und wieder aktiv auf den Systemkollaps hinarbeiten damit.
Ne? Also ja, genau.
Riester, weißt du?
Also, das meine ich aber auch mit inkompetente Chefs, weil so viele Südseeinseln können die sich ja gar nicht
kaufen. Genau, was soll das bringen? Also
wo wollen die hin? Also,
yeah. Was soll das?
Dann verlassen die das Land.
Ja, und dann? Dann ist ja trotzdem hier die Wertschöpfungskette am Laufen, weil die Leute haben ja trotzdem Geld und das geben die aus. Wenn die Firma weg ist, haben die trotzdem Geld, das geben die aus. Für was anderes dann? Ich weiß nicht,
ob VW weiter funktioniert, wenn der Vorstand weggeht.
Nein.
Ich vermute, dann stehen die Maschinen still. Meine Vermutung.
VW funktioniert ja sowieso eigentlich nicht.
Nee, also wenn die Managerebene von VW einfach weggeht aus Deutschland, weil die jetzt zu viel Steuern zahlen müssen.
Ja.
Ich glaube, dann bricht VW zusammen.
Nee, also, Meiner Meinung nach. Also das ist ja, gerade wenn die Manager weg sind, dann ist ja alles, dann können die anderen,
dann weiß ja keiner mehr. Dann stehen die Fließbänder am nächsten Tag still, Johann.
Ja, ja, weil die
gar Leute gar nicht mehr wissen, wie man die Knöpfe drücken machen muss. Sollen. Wetten.
Ja. Wetten. Ja, das ist ja sogar das Blödste, ne? Wenn du sagst, ach, dann wandern uns die Reichen ab, dann dass die Leute, die daran glauben, dass das ein Problem ist, glauben, dass die Leute, die in den Vorstandspositionen sitzen, tatsächlich das Unternehmen wären. Dabei sind das die am uninteressantesten sind für die Funktionalität jedes Unternehmens. Ob die da sind oder wer da sitzt, ist völlig egal. Für das operative Geschäft, für das, was da
für das operative Geschäft, wird. Weil für das andere, also weil beim anderen, und da möchte ich nochmal eben genau, also auch diese, das nochmal mit Stichwort als Chefkrise betiteln, weil das, was diese Ebene in den letzten 30 Jahren beschlossen hat, war alles falsch.
Jupp, und der Witz
konkret ist, alles falsch. Und der Versuch dieser Vollidioten, das jetzt den Politikern in den Arsch zu schieben, wo sehr viele auch sehr viel falsche Sachen entschieden haben. Hm. Aber es ist natürlich, das ist so erbärmlich. Das ist
unfair.
Da sind ganze Manager eben in Ebenen in diesem Land, die müssten sich hinstellen und sagen, ich habe versagt.
Wir haben ja,
die müssten da stehen und sagen, alles klar, hier ist mein, ich war nicht fähig, so.
Es gibt ja so spannende.
Ich konnte es nicht. So.
Ja, ja. Es gibt ja so spannende Statistiken dazu. Eine, die ich ja immer wieder gerne zitiere, ist die, dass man bei den Wirtschaftsweisen mal festgestellt hat, bezogen darauf, ob die Wirtschaft wächst oder fällt, werden die ja immer auch gefragt. Und wenn man einfach eine Münze geworfen hätte, hätte man öfter getroffen als die. Dasselbe gibt's auch bei Unternehmensführungen. Es gibt zum einen den Punkt, dass ich glaube, über 80% der Fusionen dazu führen, dass beide Unternehmen danach schlechter aufgestellt sind. Und eine andere spannende Statistik ist auch, dass bei den großen strategischen Unternehmensentscheidungen einen Würfel zu würfeln, der die verschiedenen Möglichkeiten auf jeder Seite hat, auch bessere Trefferchancen hat, als wenn man sich anguckt, wie die Vorstände in den letzten 20 Jahren entschieden haben. Also es ist wirklich die... Ja,
da haben sie Pech gehabt, da sind einfach Entwicklungen gewesen, die waren nicht vorhersehbar.
Ja, ja, genau, das ist diese ganze Politik, die das alles scheiße macht. Wenn das so gelaufen wäre, wie wir das gehofft hätten, dann wäre das alles ganz anders gewesen.
Haben wir aber auch eine ganze Kategorie von Journalisten, die genau darunter fallen.
Ja,
also eine Generation von Springer-Journalisten, die müssten sofort zurücktreten.
Ja.
Weil die haben noch nie einen richtigen Artikel geschrieben.
Sämtliche
Wirtschaftsanalysen, die Nikolaus Blome jemals in seinem Leben angestellt hat, waren falsch.
Ja.
Der hatte noch nie recht.
Und der
schreibt seit 20 Jahren die Leute, die gesagt haben, russisches Gas und so ist gefährlich, Russland ist ein unsicherer Kantonist und so, gegen die hat er 20 Jahre lang angeschrieben. Der hat all die Leute, die gesagt haben, man muss bei China auch passen, wir dürfen nicht zu abhängig von denen werden, das ist ein Systemkonkurrent und so, hat er als Naivlinge beschimpft. 25 Jahre lang. So, wenn man so offensichtlich keine Ahnung hat, wann betrifft das Ego? Und da ist eine ganze Generation, da ist eine ganze Generation von Leuten, das ist gar nicht.
Ja.
Reichelt, Poschert, Blome, völlig inkompetent.
Das war ja
immer Unrecht gehabt, immer.
Ja, bei
allem hat sie noch nie berührt.
Ich habe in den letzten 2 Jahren habe ich 3-mal Leute getroffen aus größeren Unternehmen, die da auch in so Zwischenmanagement oder Controlling-Positionen sitzen, die jeweils berichtet haben, wie die Leitung gewechselt hat und der neue Mensch auf Basis von einer fixen Idee gesagt hat, wir machen jetzt Folgendes. Einfach nur aus einem Aktionismus heraus, um sein Ego zu profilieren, die teilweise dann auch Unternehmen, die Weltmarktführer sind, in ihrem Segment komplett demontiert haben. 3 Fälle. Wo du auch davor stehst. Zum Beispiel, ich habe mit einem Software-Ingenieur gesprochen, der bei der Inderifizierung von Software mit dabei war. Sein Unternehmen, da wurden dann halt ganz viele, also outgesourced auf Inder in Indien, die dann, weil du kannst ja Software auch woanders programmieren, muss, ist ja nicht wirklich ortsgebunden. Und es hat sich dann rausgestellt, dass die Produktivität und das Know-how doch nicht so hoch war, wie die immer gesagt haben aus Indien. Sodass selbst nach den 2 Jahren Anlernen die Produktivität des einzelnen Inders 20% war von dem deutschen Softwareprogrammierer. Was bedeutet, weil das ja, also die einzigen Kosten, die du realistisch hast als Softwareunternehmen, sind die Personalkosten, du plötzlich 5-mal so hohe Personalkosten hast. Also mussten sie die alle wieder entlassen. Und dann gucken, ob sie die alten, weil die haben ja in Deutschland dann keine neuen angelernt und die haben auch in Europa keine neuen angelernt mehr. Das heißt, die mussten dann die ganzen alten Programmierer wiederholen, die natürlich noch teurer sind, weil die ja schon älter sind. Weil es keine neuen gab, die diese Software bedienen konnten vernünftig. Und das hat also während der Ausbildung unglaublich viel extra gekostet. Es hat danach unglaublich viel extra gekostet, während die Inder dort gearbeitet haben. Und dann hat das nochmal unglaublich viel extra gekostet, weil man die ganzen alten Programmierer, die man auch vorher entlassen hatte, nochmal mit Bonuszahlungen und so wieder reinholen musste. Und die waren dann ja auch noch teurer pro Kopf, als ein junger Programmierer gewesen wäre. Es war also alles scheiße. Und der Witz ist, dass ja damals, falls du dich erinnerst, als das kam, dass die Inder da so weit vorne sind und man jetzt
die Aktien gestiegen.
Nee, nicht nur das, haben ja aber auch alle damals arbeitenden Programmierer gesagt, das stimmt nicht, die sind gar nicht so gut, die Inder.
Ja, ja.
Das haben dann die Chefs trotzdem durchgedrückt, dass das passiert.
Ja, klar. Weil das dazu führt, dass die Aktie steigt und egal wie viel Verlust jetzt dann da hinten rauskommt, solange die Aktie steigt, macht die Ebene Gewinn.
Naja, und damals, als die
man darf nicht vergessen, haben, Johann, dass die persönliche Gewinnmitnahme, die dahinter steht, beabsichtigt ist im System, siehe Ayn Rand, siehe Friedman, Chicago School of Economics, wenn du da oben Geld mitnehmen kannst, kannst du die Firma unten ruhig ruinieren.
Und damals, als der Prozess angefangen wurde, konntest du noch 5 Inder bezahlen von dem, was ein Deutscher bekommen hat.
Jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Doof, dass die jetzt reicher geworden sind. Und dass die jetzt mehr Geld haben wollen.
Ja, trotzdem, ich, die Leute wissen das, dass das das ökonomische Prinzip ist. Tief drin wissen wir das und wir verdrängen das trotzdem die ganze Zeit.
Ja, weil eigentlich leben wir komplett davon.
Ja, ich meinte jetzt nicht die Lohnnummer mit der dritten Welt.
Ach so, du meintest jetzt die Selbstbereicherung,
wie da stattfindet. Ja. Sondern das simple Zielen auf Gewinnmitnahmen.
Ja.
Deswegen ist auch alles andere akzeptabel. Also der Qualitätsverlust, das, was das an Geld gekostet hat für die Umstrukturierung und nochmal Umstrukturierung, weil wenn ich die gut verkaufe, pro Quartal steigt die Aktie. Weil ich sage, ich investiere in Indien. Oder ich, wenn ich es gut verkaufe, investiere ich in Deutschland, wenn ich die wieder anstelle. Das sind zwar Mehrkosten für die Firma, aber das Qualitätsprodukt wird besser. Wenn ich es gut verkaufe, steigt die Aktie.
Ja, ich meine.
Und davon hat die Firma gar nichts, weil die Firma hat effektiven Substanzverlust, aber die Vorstandsebene hat Gewinnmitnahmen. Und so wird im BWL-Studium in Deutschland als vernünftiges Wirtschaften verkauft.
Ja.
Weil das ist dieser amerikanische.
Das Ziel ist die Selbstbereicherung, sind wir uns ehrlich. Ich meine.
Nein, weil die Behauptung ist trickle down, weil die Behauptung ist, das Geld wird ja dann zurück in die Gesellschaft. Also das, was der da an Gewinn mitnimmt, geht ja dann wieder zurück in die Gesellschaft. Nee, Leute, die Gesellschaft ist abhängig von diesen Firmen. Weil die ja als Lohn da arbeiten, damit die das konsumieren können, was sie selber herstellen.
Ja. Ich hatte letztens nochmal so eine Reichtumsstatistik gesehen. Ich gucke jetzt gerade, aber ich finde die nicht. da war nochmal aufgezeigt, wo die großen Vermögenszuwachssprünge waren bei dem Vermögen der Superreichen und der Anzahl der Milliardäre und so. Der größte Sprung war 2008 bei der Finanzkrise.
Dein Ernst, ne?
Ja.
Echt?
Die haben aus der Krise unfassbar Gewinn geschlagen. Die haben alle darauf gewettet, dass das zusammenbricht, dass Lehman zusammenbricht und all das. Das haben die alle darauf gewettet, haben dann die entsprechenden Optionsgeschäfte getätigt und haben unglaublich viel Asche gemacht damit.
Hör auf.
Und das hast du auch bei den anderen Sachen. Kriegseinstiege, nochmal extra Vermögensboost bei den Milliardären rein. Alles, was für die Gesellschaft eine Krise ist, ist möglicherweise nutzbar, um nochmal persönliches Kapital herauszuschlagen. Das kommt ja auch noch dazu, weißt du?
Ja, nicht nur Warren Buffett-Prinzip, ja.
Nicht nur machen die das in ihren Unternehmen, das ist ja auch immer noch eine riesenkrasse, ihr Krisengewinnler haben wir das ja früher genannt und Kriegsgewinnler, weißt du?
Und haben es schön antisemitisch untermauert, ja.
Na klar, das war dann immer sofort, ne? Ja klar. Aber das ist da. Ne, die schlagen, also die machen Kapital aus lauter, also je instabiler die Gesellschaft ist, desto mehr Risikokapital kannst du erzeugen. Und weißt du, desto mehr Risikokapital gibt's ja auch und daraus kannst du ja wieder Gewinne machen.
Klar.
Das ist super zynisch. Das ist super bitter und auch für die Gesellschaft total destruktiv. Letztlich willst du dann, wenn du sagst, ich möchte am Kapitalmarkt Geld machen, möchtest du die ganze Zeit auch die Gesellschaft destabilisieren. Wenn du richtig, weißt du, wenn du richtig Kapital machen willst.
Ja, klar. Sicher. Aber wir haben natürlich, also das, wir sind nennen wir diese Folge Dystopie. Gestartet mit dem Bevölkerungsschwund und sind jetzt bei der Oligarchie, weltumspannenden Oligarchie aus halb irren Drogen abhängig.
Ja, aber ich könnte die zwei Sachen nochmal zusammenführen. Nämlich, einer der größten Angsttreiber, was die Entvölkerung angeht, ist ja die neue Rechte, die ja dann auch mit dieser ganzen Umvolkungsscheiße dabei kommt. Und ne, weil wenn wir weniger Kinder kriegen, dann führt die Zuwanderung dazu, dass gar nicht mehr genug Deutsche da sind. Und das ging ja los bei Orban. Der hat ja damit sehr, sehr radikal seine Politik gemacht mit, dass wir entvölkern unser Land und bla. Gleichzeitig geht damit ja auch einher, wir können den Wohlstand nicht mehr halten, wenn wir immer weniger werden.
Ja, genau.
Und das ist ja auch das, was dann auch so die Mitte-rechte Seite wie die CDU immer mit sich herumträgt. Die sagt, wir müssen genau. Wachstum generieren, wie kriegen wir das hin? Bla. Für mich sind da zwei Faktoren, das sehr stark ausgleichen und auch in der Vergangenheit ausgeglichen haben. Das eine ist Zuwanderung. Wenn du sagst, ich möchte das Wachstum weiterhalten, dann muss ich dann einfach wieder mehr Leute da haben. Und wenn die Leute nicht genug Kinder kriegen, dann muss ich halt einfach Zuwanderung machen. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht.
Ja, das ist die Geschichte der Menschheit.
Ne? Das ist doch normal. Und wir haben ja auch.
Entvölkerte Landstriche haben wir andere zuwandern lassen oder es sind andere reingewandert, weil die ja entvölkert waren.
Genau. Und wir haben ja auch Zuwanderungsdruck. Wir haben immer noch Regionen, also die destabilisierte Region. Wir haben Armutsregionen und wir haben zunehmend nochmal den Klimadruck.
Wenn wir das aufhalten wollen, bräuchten wir Zuwanderung. Aber mit der Hetzmöglichkeit, die, über die digitalen Medien in der Welt existiert. Wir kommen, also da, wo die Debatte kaputt ist, kannst du die Sachen auch nur noch in der Theorie besprechen. Ne? Das meine ich auch mit diesem, die Leute, die sich anschreien, sind die, die es aufhalten müssten und das ginge nur im Kollektiv. Und so wenig fähig zum Kollektiv waren wir in der globalisierten und medialen Welt nach dem zweiten, ja, doch, ja.
Das zumindest während meiner Lichtzeit nicht.
Dürfen wir den Kalten Krieg nicht vergessen, ja. Aber also, ist schon, also innerhalb von Deutschland, innerhalb des westlichen Bündnisses, waren wir, glaube ich, noch nie so schlecht zerstritten.
Ja. Und vor allem auch
so indifferent zerstritten, so. Ja, genau. Aber das mag, da wollen wir es gar nicht mal immer dann jetzt auf die Digitalisierung schieben, das mag auch, da haben wir auch schon mal drüber geredet, auch an der Konkretheit der Probleme liegen, ne? Mhm. Also, die lassen einem ja nicht viele Optionen. Das sind ja 50-50 Situationen, so. Deswegen reagieren die Leute meiner persönlichen Meinung nach ja dann auch in so einem komischen Trotz. Also, der Klimawandel ist nicht aufzuhalten. Wir müssen jetzt was tun. Es gibt keine Alternative dazu. Und ja, dann wird man trotzig.
Ja, weil man, genau, mit Alternativlosigkeiten umzugehen.
So, und die Emotion des Trotzes zu einer solchen Aussage, die kennt man. So, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der sich wirklich emotional frei davon machen kann, bei so einer Ansage nicht ein Müh Trotz zu empfinden. Und dann braucht's den Kopf, um über diese Emotion wegzukommen, wie groß die auch immer ist.
Ja.
Diese Emotion zu verstehen und auch die Infantilität dieser Emotion zu verstehen und ihr deswegen keinen intellektuellen Rahmen zu geben.
Mhm. Ne? Ja, genau, also, genau.
Das ist ja faktisch kindliche Reaktion auf eine Ansage der Eltern, die sagen, ja, jetzt musst du die Jacke aber anziehen, weil draußen ist es zu kalt.
Ja, und dann kommt sofort nein. Und dann danach überlegt man währenddessen, wie ich begründe, warum ich die nicht anziehe. Und ja, dann fallen einem komplette Bullshit. Ja, genau,
aber du verstehst, aber wir alle kennen dieses, wenn so eine Ansage kommt, ich glaube, jeder, der sagt, er hätte das gar nicht, lügt.
Ja, eine Alternativlosigkeitsansage löst Trotz aus, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja.
Und das Gleiche betrifft auch den Bevölkerungsrückgang.
Also. Ja, klar. Ich brauche eine gewisse Möglichkeit des intellektuellen Abstands zu mir selber, um zu reflektieren und zu sagen, Moment, ich trete einen Schritt zurück und habe keine Angst, sondern überlege, was bedeutet das denn konkret?
Das heißt, du hast aber auch, wenn der Klimawandel alternativlos ist, hast du ja auch nur noch eine infantile Opposition.
Ja klar, es gibt keine sinnvolle Opposition gegen Klimawandel. Also, du kannst ja nur so tun. Nein, den gibt's genau. Gar nicht. Und dann,
das ist ja nicht bewiesen. 0,02% der Wissenschaftler sagen, wir wissen es nicht.
Ja, ja. Ja, der ist zwar da, aber der ist nicht menschengemacht. Ja, dann ist ja egal. Also dann müssen wir ja trotzdem was dagegen machen. Also, das ist auch so dumm. So. Das ist ja die neue Position. Ja, okay.
Er hat sich immer erwärmt und ist immer erkaltet. Er erwärmt sich halt.
Ja gut, dann müssen wir jetzt trotzdem was dagegen machen.
Schnell, Kollege. Ja, genau.
Und wir müssen ja dazu, also das Problem am Klimawandel ist ja nicht, ob der menschengemacht ist, sondern ob wir was dagegen machen können, weil der unsere Lebensgrundlage bedroht. Also, aber auch da.
Um es mit Patrick Lindner zu sagen, Gott hab ihn selig, der alte Autoverkäufer. Probleme sind dornige Chancen, oder?
Ja, genau. Dornige Chancen. Aber aus der Perspektive kann man auch.
Es wird sich da wissenschaftlich was ergeben.
Ja, ja, wir können das noch gar nicht absehen, wie schnell
das kann man sagen. Der wissenschaftliche Fortschritt wird uns, wir müssen einfach gar nichts tun, weil der wissenschaftliche Fortschritt löst das alles, Johann.
Ja, ja.
Und weißt du, was das für Investitionsmöglichkeiten sind? Weißt du, was da für Wachstumsmöglichkeiten drinstecken in der Idee?
Das ist erstaunlich. Man muss nur an die menschlichen Ideenfähigkeit glauben.
Du, Johann, du bist einfach da, du musst mehr an den Menschen glauben.
Ja, ja, ja. Das sind die wahren Humanisten, die Liberalen, weißt du? Die zeigen das einfach. der andere Punkt ist ja auch noch bezogen auf den Klimawandel, dass der natürlich mit der Entvölkerung zusammen was macht. Also, es ist ja, global haben wir einen Rückgang des Bevölkerungswachstums, aber wir haben ja global noch keine Entvölkerung. Prognosen sagen so, ab den 2080er Jahren vielleicht wird es dann abwärts gehen mit der globalen Bevölkerung. Der Punkt ist, bezogen auf die Sachen, die durch den nicht mehr aufhaltbaren Klimawandel, also ne, wir haben ja schon viel zu viele Grenzen überschritten. Das heißt, es werden negative Folgen da sein. da ist es sogar hilfreich bezogen darauf, wenn wir uns ein bisschen entvölkern.
Johann, Deutschland kann den Klimawandel allein nicht aufhalten. Ja, also sorry.
Ne?
Aber das, nee, Johann, Deutschland kann den Klimawandel allein nicht aufhalten. Darauf können wir uns ja wohl einigen.
Aber weißt du, was ich meine? Dass eine gewisse Menge an Entvölkerung bezogen darauf, dass wir halt weniger nutzbar für Menschen nutzbare und lebbare Flächen haben werden und eine größere Bereich von Flächen, die wir nicht sinnvoll agrar nutzen können, weil da zu große Wetterphänomene stattfinden werden. Dafür ist eine gewisse Entvölkerung tatsächlich hilfreich, damit wir damit umgehen können. Eine Entvölkerung führt auch zu einem geringeren CO2-Ausstoß. Ne? Also das ist eigentlich bezogen auf den Umgang mit dem Klimawandel ein hilfreicher Faktor, dass wir die Bevölkerung mal schrumpft. Wir hatten ja noch in den 80ern diese Panik von den Bevölkerungsexplosionen, dass wir die nicht mehr ernähren können, und diese Hungersnotpanik, weißt du noch?
Gerade nicht, ne?
Das gab in den 70ern und 80ern gab's einen Bereich von Leuten, die gesagt haben, wenn wir nicht radikal was daran ändern, wie wir die Anbauflächen haben, dann kriegen wir diese explodierende Weltbevölkerung nicht ernährt.
Ah, doch, ja, doch, klar, genau. Und dann, ja, ja.
Und das war wirklich eine große Sorge, weil die gesagt haben, okay, die Nationen gucken viel zu wenig danach, weil es ist ja verdoppelt, ne? Also mit 90er bis 2010.
Ja, genau, also es ist eine Verdoppelung der Weltbevölkerung. Wir haben es einfach widerlegt, ne? Also wir, ja. Ja, genau.
Aber es ist trotzdem radikal, ne? Eine Verdopplung der Weltbevölkerung in so einer kurzen Zeit, das muss ja erstmal auffangen können. Und da ist es ja auch tatsächlich so gewesen, dass der wissenschaftliche
Fortschritt. Aber in unserer Kindheit ist uns ja auch noch beigebracht worden über Bevölkerung und Bevölkerung. Wir sind gar nicht, also ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, nicht beigebracht gekriegt, wird wieder schrumpfen, sondern das Gefühl war, wir werden zu viele, wir werden zu viele, ja. Wir werden zu viele, wir werden zu viele.
Genau, das war ja damals ja noch.
Erinnerst du dich?
Die Prognose, ja.
Ja, genau. Da hat man dann immer so, wenn die Weltbevölkerung wieder gewachsen war, hat man wieder ganz besorgt diese Zahl gesagt, so, weißt du?
Ja, ja, und es war immer so.
Jetzt schon 6 Milliarden. Weil wir gedacht haben, wir übervölkern den Planeten. Jetzt schrumpfen wir wieder, jetzt kriegen wir Panik, weil wir schrumpfen.
Richtig, und das darauf wollte ich auch hinaus. Das ist wirklich auch so eine, ja. Das ist halt egal was gerade ist, davor habe ich Panik.
Oder? Das meine ich immer mit dieser Angst. Also da wird sich was verändern, aber warum soll ich jetzt Angst davor haben? Ja. Wir werden es schon schaffen. Ich verstehe nicht ganz.
Ja, genau.
Also es wird nicht lebensbedrohlich, das kann ich euch sagen.
Ja.
Es wird halt anders. Also, und vielleicht wird man weniger haben. Da stehen da nicht mehr 20 Käse, sondern noch 5. Du wirst es schaffen. Weißt du? So. Da sind dann nicht mehr 15 Schinken aus dem Schwarzwald, aus dem Serrano und auch noch ein Parma, sondern da liegen nur noch 2. Du wirst das schaffen, glaub mir.
Ja. Nee, auch es ist natürlich ist das traurig, wenn du dann lauter leerstehende, verfallende Dörfer oder Kleinstädte hast. Das sieht traurig aus.
Ja, klar, dann natürlich. Pff, aber überleg dir, wie Großbritannien ausgesehen hat, als die Römer sich zurückgezogen haben. Das passierte dauernd in der Menschheitsgeschichte.
Da geht man reich unter und dann hast du da Ruinen stehen. Aus den Ruinen bauen dann die nächsten Generationen ihre Häuser. So funktioniert das. Also das ist ja immer schon so gewesen.
Ja, also einfach keinen Grund Angst zu haben, finde ich.
Ja.
Und das betrifft auch den Klimawandel. Ja, genau. Und dann werden wir irgendeine Art von Umgang damit finden. Und wenn der Landstriche entvölkert und wenn der Menschen tötet, ist das beschissen. Und wenn es einen selber betrifft, auch. Aber es gibt halt auch Sachen, haben wir es nicht geändert. Jetzt musst du mit den Konsequenzen leben. Ja. Da gibt es ja keine Grund, Angst vorzuhaben.
Genau. Und ja, klar wird es dann Konzepte von Nationalstaaten hinterfragen oder so Bevölkerungswanderungen stattfinden, dass man sich die Frage stellt, okay, ne, wie kriegen wir es überhaupt vertraglich verhandelt, wo die dann jetzt leben? Da werden große Sachen irgendwie anders gedacht werden müssen. Aber das wird ja auch passieren. Das ist ja nicht
exakt.
Und wenn das, wir haben ja einen dauerhaften Produktivitätsgewinn pro Kopf. Das heißt, auch wenn die Weltbevölkerung, es gibt ja so Prognosen, dass so ab den 2100er Jahren das dann geschrumpft sein wird, wieder so auf 4 bis 3 Milliarden, die werden ja dann auch leben. Es ist nicht so, als also ja, weißt du?
Und dann muss man immer noch mal so sagen, also so Prognosen sind halt dann auch immer so optimistisch, ne? Also die sagen halt, es gibt keinen Weltkrieg.
Ja, natürlich, das ist immer basiert
auf... So, die sagen halt, ja. Wir werden nicht jemanden wählen, der so irre ist, irgendwann auf den Nuklearknopf zu drücken, weil ihn keiner mehr beaufsichtigt hat. Hm. Wie jetzt den Orangenvollidioten, der offensichtlich immer noch beaufsichtigt wird. Weil der wollte ja offensichtlich den Iran nuken.
Ja.
Bis der General dann gesagt hat, ja, nee. Und dann haben die sich dann angeschrien, der Trump und der General. Und der General ist dann einfach aus dem Raum rausgegangen.
Bitter. Es ist so peinlich, alles, was da passiert.
Ja, auch da ist es dann würde ich sagen, also bei dem, was das Internet uns an Wahnsinnigen präsentiert und an der Bereitschaft, wirklich, wirklich gefährliche und irre Menschen an die Macht zu bringen, halte ich das für ziemlich optimistisch, zu sagen, das ist ein gerader Weg bis 2100.
Ja, ich meine, ne,
weil das wird ja in Europa auch, also das, wir werden ja in Europa genauso irre an die Macht wählen. Das ist ja das, meine Wette läuft ja noch, ne? Unsere Wette läuft noch. Ich sag die ganze Zeit, es geht in Europa vorher los, bevor es in den USA scharf geschossen wird.
Ja, das ist immer noch deine Prognose, ja.
So, weil die Widersprüche, wenn die PiS wieder an der Macht ist, die AfD in Deutschland und Le Pen in Frankreich, die werden unüberbrückbar. Unüberbrückbar. Und dann haben, bis dahin haben wir alle eine Armee.
Ja, ich habe immer noch die Variante, dass der Bürgerkrieg in den USA schneller losgeht als das. Und dass China den eigenen Widerspruch nicht gehalten kriegt.
Tatsächlich, in dem ganzen Zynismus, der in diesem Satz drin liegt, der Bürgerkrieg in den USA könnte uns retten. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was uns vor dem europäischen Krieg retten kann, ist der amerikanische Bürgerkrieg, weil dann wird das Internet gekappt werden.
Zumindest, ja, wir werden eine Abgrenzung zu USA machen müssen, auch auf der infrastrukturellen Ebene. Und die Angst vor dem wirklichen Kollaps der USA, also dem, ne, den nicht so schleichenden wie jetzt, sondern dem radikalen Kollaps, wird die EU zwangsweise zusammenschweißen müssen. Das wird auch ein Faktor sein. Da wird aus der Notwendigkeit
etwas entstehen. Aber vor allem musst du ja die Bevölkerung beruhigen. Es ist ja tatsächlich einfach irrelevant. Das ist so ein weiteres Thema, wo ich gedacht habe, vielleicht muss ich darüber reden, weil es mich so deprimiert, wie die deutsche Presse irgendwie wieder blauäugig vor sich hinschreibt und diskutiert in völligem Unverständnis, warum die Bevölkerung so unzufrieden ist mit der Regierung. So ganz naiv fragen sie das immer.
Weil die immer denken, das hätte was mit einem Sachverhalt zu tun.
Letztens hat der Merz ernsthaft, und da habe ich gedacht, jetzt haue ich mit dem Kopf einfach 15 Mal an die Wand, hat der Merz einfach gesagt, ja, ich muss wahrscheinlich einfach besser kommunizieren.
Nee, es ist egal, was du sagst, weil die Leute sehen eine andere.
Nein, es war nur so wegen Scholz, also, weißt du, ja, weil die immer gesagt haben, der kommuniziert nicht gut genug.
Schlecht,
die müssen einfach besser kommunizieren. Man muss es besser in die Bevölkerung rein kommunizieren.
Ja, ich hatte da ein Gespräch mit politisch aktiven Menschen bei den Grünen und bei den Linken, die wirklich dann so der Meinung waren, also ich habe jetzt beim Wahlkampf gemerkt, Tür zu Tür, die Leute, die sind total offen für die Themen. Und ich so, ja, darum geht's ja nicht. Die sehen, alles, was ihr sagt und tut, wird von denen nicht gesehen sonst. Also, weißt du, wenn du nicht an die Tür gehst und klingelst, sehen die nicht die Wirklichkeit, die du siehst. Das musst du anerkennen. Du musst anerkennen, dass du die gar nicht erreichst, wenn du nicht einfach physisch vor denen stehst. Die anderen Informationskanäle erreichen die gar nicht.
Null.
Die sehen eine andere Wirklichkeit, weil die andere Kanäle sehen und in den anderen Kanälen eine andere Realität dargestellt bekommen. Wie gesagt, ein Freund von mir fragte letztens, die müssen mir mal erklären, warum die AfD-Anhänger glauben, dass was der Trump und der Netanyahu da machen, das wäre gut. Und ich so, das glauben die nicht. Die wissen gar nicht, was der Trump und der Netanyahu da tun. Die sehen das nicht, die haben keine Ahnung davon. Die wissen, dass der Benzinpreis teurer geworden ist und deswegen ist die Regierung und Merz dumm. Das sehen die. Die haben keine Ahnung über die größeren Zusammenhänge, weil die gar nicht präsentiert bekommen. Das finde ich das so erstaunlich, wie viele Leute das nicht begreifen, inklusive Presse und Politik. Dass die nicht verstanden haben, wie.
Ja, nicht begreifen wollen. Das ist ja das, was mich deprimiert. Ich gehe davon aus, dass die selber in solchen Bubbles drin sind. Also ja, das ist ja dasselbe hier im Kulturbetrieb. Mit denen kann man ja auch nicht diskutieren, weil die in ihren eigenen Informationsbubbles drin sind.
Ja, aber vor allem
die kriegen halt ja auch gar nicht mit, was die anderen mitkriegen.
Ja, das ist ja auch das ich muss ja doch einfach nur anerkennen, dass das so
ist. Nein, deswegen, also die stehen dann so mit Unverständnis davor. Sagen, wie kann man den Klimawandel leugnen? Sagen sie dann. Und sind dann aber für die Einführung des Gendersternchens.
Ja, weil in ihrer Bubble halt diese Informationen darüber.
Ich sage das jetzt nicht, weil ich gegen inklusives Sprechen bin. Ich sage das deswegen, weil es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, einschließlich eindeutiger Gegenbeispiele dafür gibt, dass das Gendersternchen dafür geeignet ist.
Ja, klar. Dass wir mit unserer Linguistenmutter da eine besondere Position von vornherein hatten.
Es geht nicht um inklusives Sprechen, aber bitte nicht mit dem Gendersternchen, weil das funktioniert nicht. So, nee. Das ist auch nicht inklusiv, das merkst du immer daran, wenn du es wieder erweitern musst, weil damit hast du gerade bewiesen, dass es exklusiv war und du es um eine weitere Exklusivität erweitern musstest.
Ja, natürlich, das ist ja auch.
Und damit ist es vorbei, it's over, findet eine andere Lösung.
Ja, genau. Ja.
Egal, es geht aber darum, dass ich sage, du nimmst was, wo du eine Emotion dran hast, wie das Gendersternchen, ohne dass es einen wissenschaftlichen Beweis gibt und sagst dem anderen, aber gleichzeitig du folgst den wissenschaftlichen Beweisen nicht.
Ja, jede Bubble.
Also bei dem Klimawandel sind die empirischen Daten dir wichtig, beim Gendersternchen sind die empirischen Daten dir völlig egal. Steht man davor und weiß nicht, wie man helfen soll.
Ja, aber der wichtige Punkt da dran für mich ist, wenn ich nicht realisiere, dass meine Wirklichkeitswahrnehmung nicht die von allen anderen ist, dann habe ich nicht verstanden, wie die heutige Landschaft der Medien funktioniert. Und dann, also ich finde das fahrlässig. Ich finde das fahrlässig,
mir fällt nichts anderes ein, als die Journalisten, die darüber schreiben und die Politiker, die darüber reden, können das nur deswegen nicht verstehen, weil die auch Teil der Bubble sind.
Die haben auch
sind.
Eine eigene Bubble, aber das ist ja okay, dass sie nur eine Bubble haben. Die sollten nur realisieren, dass sie eine haben.
Ja, aber das ist doch der Trick des Internets. Weil es die ganze Zeit die emotionale Abkopplung ist, realisieren sie ja gar nicht. Sie realisieren ja wirklich nicht, dass das nicht die Realität ist, weil es ja immer emotional andockt.
Das ist doch bitter.
Das ist doch so, wenn du in der AfD-Bubble bist, dann ist die Reaktion darauf, dass die Medien die Bilder nicht zeigen, die du zeigst, in dem Kontext, die du gesehen hast, deswegen, weil die halt lügen.
Ja, das ist, kommt auch
nicht, weil Mal, die ja. Bilder und den Kontext, den du gesehen hast, eine verzogene Wahrheit ist, die bei einem richtigen Punkt anfängt und den dann in Absurdes hineinsteigt.
Nee, genau, sondern weil die anderen lügen.
Ja. Sondern weil die anderen lügen. Und das verstehst du, wenn man den Reaktionspunkt bei einem Menschen erreicht hat, dann hat man verloren. Dann hat man verloren. Und das Gleiche gilt aber auch andersrum. Du kannst, wenn du jemanden, der das Gender-Sternchen kritisiert, die Antirassismus-Theorie angreift, deswegen gleichzeitig sofort in die rechte Ecke stellst und in eine Ausgrenzung führst und dich nicht auf eine Debatte einlässt, hast du ja nichts anderes getan.
Klar, dass alle Seiten der aktuellen des aktuellen behaupteten Kulturkampfes, also da dann beide Seiten, weil wir es ja immer mehr auf eine Zweiseitigkeit hinauslaufen lassen. Das Machen ist auch eigentlich trivial, aber muss immer wieder benannt werden, weil beide Seiten der Meinung sind, sie würden die echte Wirklichkeit sehen.
Und die anderen nicht?
Ja,
und genau. solange du an dem Debattengraben stehst, das weiß jeder aus zwischenmenschlichen Beziehungen, dann kann man nicht mehr reden.
Der Witz ist, finde ich, dass ja alle weil so viele Leute innerhalb des Feldes auch aus den darauf fußen, dass wir eine sozialwissenschaftliche Studiengangskultur hatten, alle mit dem Begriff Diskursraum um sich schmeißen und auch die aus der Diskurstheorie Begriffe benutzen und darüber irgendwie immer alle Dinge begründen und ich dann immer sagen muss, wir haben gar keinen Diskursraum, hör auf. Also, weißt du, das Thema, was du jetzt gerade verhandelst, wird nicht in einem Diskursraum besprochen. Also ja. Hör auf, die Diskurstheorie zu bringen, weil zu dem Diskursraum würden die Beteiligten gehören. Weißt du, dann ist überhaupt erst ein Diskursraum geöffnet. Die sind aber gar nicht alle da. Es gibt den Raum nicht, in dem die alle sich befinden und dann miteinander austauschen oder überhaupt Informationen teilen. Den gibt's da
entscheidender
überhaupt nicht.
Punkt, entscheidender Punkt. Wenn man nicht dieselben Informationen teilt oder auch dieselben Analyseweg dieser Informationen miteinander teilt, dann kann man gar keine Debatte mitnehmen. Deswegen finden ja auch keine mehr statt. Weil die einen sitzen in ihrem Informationsraum und die anderen sitzen in dem anderen Informationsraum.
Ich habe da letztens mit einer Theaterpädagogin, ich habe mit der darüber geredet, weil die hatte ihre Abschlussarbeit darüber geschrieben, über die den Umgang mit den Rassismusvorfällen im deutschen Theater und wie sind die Theater damit umgegangen, wie wurde dann in den Räumen darüber gesprochen und was wurden dann für Folgen daraus gemacht. Und dann habe ich das ihr gesagt, ich habe gesagt, ja, aber ne, inwieweit die Analyse, die du jetzt machst, die Diskursanalyse, wie hast du denn den Diskursraum formuliert, auf dem du diese Betrachtung machst, die Diskursanalyse? Dann hat sie gesagt, wie? Habe ich gesagt, ja, das ist ja für mich die erste Frage, die sich schon mal stellt. War da einer? Wie war der gelagert? Zwischen welchen Parteien hätte dieser stattfinden können? Hat der zwischen den Parteien stattgefunden? Die Fragen stellen sich doch die Leute die ganze Zeit nicht. Weißt du, die tun immer so, es ist ein Thema in der Öffentlichkeit, also gäbe es darüber einen öffentlichen Diskursraum. Ich muss doch mal die Frage stellen, gibt's den überhaupt?
Na, natürlich gibt's den nicht mehr.
Genau.
Also man in so kleinen Momenten erlebe ich das dann, weil ich zum Beispiel in sozialen Kontakt bin mit jemandem, der da tatsächlich irgendwie in dieser AfD-Bubble ist und dann erlebt man so eine Nachricht und dann erlebt man was, also so wie ich sie rezipiere, ne, also über Zeitungen oder sowas, ja, ne, also Magdeburg, der irre Psychiater, ne, die Fahrt durch den Weihnachtsmarkt, ne,
ja.
Du weißt, was ich meine?
Ja, aber ja, ich wusste nicht, dass der Psychiater ist. Hatte ich mir nicht daraufhin nicht angeguckt, was der ist.
Was? Nee, der war Psychiater.
Ah, guck.
Aber da war der nicht, der war Saudi, glaube ich. Das ist wichtig für das, was folgt.
Dass der Psychiater
ist, glaube ich, aus Saudi-Arabien gewesen.
Nee, dass der vom arabischen Subkontinent ist, ich wusste jetzt nicht, ob er in Saudi war.
Aber doch, der Psychiater, der war praktizierender Psychiater.
Oh.
Der nicht offensichtlich nicht besonders begabt war, weil sonst hätte er bei sich selber ja durchaus eine Psychose diagnostizieren können.
Naja, Selbstdiagnose ist ja oft der größte blinde Fleck, auch bei Psychologen und nicht bei Psychiatern.
Ja gut, aber eine Psychose könnte man schon mal bemerken. Also ja, gerade wenn man es gelernt hat.
Ja, das ist wie ein Arzt, der bei sich selber keinen Krebs diagnostiziert.
Ja.
Ich habe ja ein aktuelles Beispiel.
Und also, was ich wahrgenommen hatte in den Medien, weiß ich nicht, Süddeutsche Zeit oder Spiegel oder ne, die man dann so Tagesschau, die man dann so Websites oder so, ne, also wie man halt Nachrichten konsumiert, was auch immer. Ja. In meinem Fall halt nicht über Social Media Feed, sondern ne, über die alten Medien. was ich mir gemerkt hatte, das hatte ich gelesen, der ist da halt draufgefahren. Und weil der deutsche Staat nicht hart genug gegen den radikalen Islam vorgeht. der die größte Gefahr ist auf der Welt.
Ja.
So. Da habe ich mir gedacht, was dachte man sich sofort, ne? Was machen die Bubble, was werden die Bubbles wohl aus diesem schmackhaften Gericht bereiten? Voller Widersprüche und wie mein Bruder das zusammenfassen würde, Lu, Lu, Lu.
Lu, genau. Weil sie doof sind.
So, also, ich glaube, der hat nicht mehr alle Tasten im Schrank und ja. Schrauben auf dem Board.
Oder um auch hier wieder die Feuerstein-Variante zu bringen, der hat nicht mehr alle Steine auf der Schleuder.
So, also du fährst mit dem Auto in eine Menge im Weihnachtsmarkt, um ein politisches Zeichen zu setzen, weil der deutsche Staat nicht hart genug gegen den Islam vorgeht. Dieser Mann hat nicht mehr alle Steine auf der Schleuder. So. Aber nein, aber gucken wir, was wir daraus in beiden Bubbles so politisch rausgeschlachtet kriegen. Weil es ja ein Fressen für alle Tiere heute. Und ja. Genau, ich war da zufällig in der Umgebung von einem Menschen und das sage ich jetzt in einem ganz kurzen Satz einmal, weil es ist zu großer Bauch für den Gedanken gerade. Mhm. Einen Artikel gesehen, wo drin stand, SPD verliert die Arbeiter an die AfD, wie kann es sein? Und ich dachte mir, die Arbeiter, die ich kenne, sind meistens qua Sozialisation um sich rum in den rechten Bubbles. Ich sage ja. Meistens, nicht immer, nicht alle. Es geht auch nicht darum, dass ein, sondern das ist die soziale Umgebung, in der die sind.
Das ist auch deren Informationsraum.
Das ist deren Informationsraum. Warum verliert die SPD die Arbeiter? Deswegen.
Genau.
Für mich Ende der Analyse, weil ich kenne genug Arbeiter und ich weiß, dass das so ist.
Die haben keinen Zugang zu sozialistischen Inhalten. Die wissen, die können, die kriegen
Sozialismus. Das ist deren Realität auf TikTok, das ist deren Realität auf Insta, das ist deren Realität. Da leben die, das ist deren Sozialisation. Das sind die Sachen, die sie sich zuschicken, here we go. Warum verlieren die Arbeiter? Deswegen.
Ja. Das ist super simpel. Du kannst auch, weißt du, gegen diese Durchsetzung der Gesellschaft durch die sozialen Medien kannst du mit beliebig vielen Menschen Tür zu Tür Wahlkampf machen. Du kannst nicht annähernd auch nur 1% der Zeit mit diesen Menschen verbringen, um denen Dinge zu erklären und mit denen in politischen Austausch zu treten, die den gesamten Tag mit ihren sozialen Medien um die Ohren geballert kriegen.
Ja.
Das ist ein komplett verlorener Kampf.
Diesen Bauch jetzt wegnehmend, also ich war mit einem solchen Menschen, während da diese Fahrt passierte in Magdeburg, so zusammen und dann habe ich mitgekriegt, was auf dieser Bubble abging. Und das ist schon krass, was für eine Parallelwelt da aufgeht. Mhm. Und in welchen Parallelwelt Realitäten, die dann auch schon existieren, also wo die in den Annahmen dessen, was da passiert ist, schon in völlig anderen Realitäten waren, zwei Tage später. Im Sinne von, ja, das war ja eine gestagte Aktion. Dann waren so einzelne Videos unterwegs, verwackelte Handyvideos, wo man sehen sollte, dass das eine gestagte Aktion war. Deswegen hat die Polizei ja auch die Angehörigen alle zum Schweigen gebracht, damit die da nicht drüber reden. Das ist kein Witz, Johann.
Alter.
Das ist die Realität über Magdeburg in den rechten Netzwerken. Oh, das ist auch die Realität über das, was in Magdeburg passiert ist in einem Teil der Bevölkerung in diesem Land. Und dass das ein Teil der Realität ist, für einen Teil der Deutschen in diesem Land, in dem, was in Magdeburg passiert ist, das weiß ein ganz großer Teil der anderen Deutschen überhaupt gar nicht.
Ja. Wir haben einfach Desinformation und Demagogie in einem solchen Maße zugelassen, ohne nochmal die ganzen Lehren der Geschichte uns wachzurufen, was passiert, wenn man Desinformation und Demagogie zulässt. Wir wissen das ja. Das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir das nicht gelernt und da nicht auch ganz viele Sachen drüber geschrieben. Weißt du? Wir hatten auch lauter Guardrails eingeführt dafür, dass das nicht passiert. Eigentlich.
Aber es ist wirklich, also was mich verbittert, ist das Gefühl, warum sehen denn die Politiker, die wichtigen Journalisten mit einer Stimme in diesem Land nicht die Realität? also warum in einem solchen Diskursraum wird eine Bevölkerung unregierbar?
Ja, das
muss sie werden.
Aus der Foucault'schen Theorie heraus.
Und dann wählt
haben wir ja gar keine Diskursräume geöffnet, also können wir gar nicht politisch da hinein agieren.
Genau. Du kannst nur in Bubbles rein regieren. Und das ist das, was Orban und Trump und die AfD stark macht. Das muss man begreifen. Was die stark macht, ist, dass die solide, große Bubbles produziert haben.
Hm. Die macht ja auch
und mehr geht's nicht mehr.
Dass die Umfrageergebnisse der AfD gar nicht mehr schwanken, weil die
wenn du politisch ist, erfolgreich sein willst, dann bau dir eine große Bubble auf. Und du musst niemand anderen bespielen. Niemanden. Vergiss die anderen.
Das ist
vergiss die Leute außerhalb deiner Bubble. Vergiss sie. Sorge dafür, dass deine Bubble groß genug ist und dann bespielst du politisch nur noch deine Bubble.
Das ist ja auch in der Wirtschaft der momentan der treibende Faktor der modern geführten Unternehmen. Die versuchen gar nicht mehr in der breiten Gesellschaft einen größeren Anteil von Kunden zu gewinnen, sondern die eigene Kundenbubble so zu bedienen, dass das Dauerkunden werden.
Ja.
Genau. Das ist ja auch da eigentlich das moderne, das ne, aus BWLer Sicht moderne, die moderne Art, Unternehmen zu führen.
Genau. Aber wenn jetzt jemand einen politischen Tipp haben wollen würde von mir, macht Donald Trump. Vergiss den Rest. Bespiel deine eigene Realitätsbubble die ganze Zeit. Vergiss den Rest.
Ja, das ist ja auch, der hat die schlechtesten Umfragewerte ever, aber das ist ja egal. Weil seine Magerbubble, die fressen alles.
Farage in England. England ist so ruiniert wie seit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Brexit hat dieses Land vor die Wand gefahren, dass es schallend kracht und Nigel Farage, der Vorreiter des Brexit, ist in allen Umfragen in England. Reform UK hat die Kommunalwahlen schallend gewonnen. Der liegt bei nahezu 40% in allen Umfragen in England. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Nee, es ist ja auch sinnfrei. Das ist
genau. Ne,
aber
deswegen braucht man auch nicht mehr darüber, das haben wir damals immer im Podcast schon gesagt, während der Ampel, wir können aufhören darüber zu debattieren, was die Politiker richtig und falsch machen.
Genau, weil das gar nicht ankommt. Also das ist egal, was...
Die Wähler sind völlig irrational. Und dieser Reflex der Nicht-Wähler-Beschimpfung. Hä? Wer hat ihn denn gewählt? Was? Wenn der sich nur selber gewählt hätte, hätte die Stimme ja nicht gereicht. Aber das ist, genau, bespiel deine scheiß Bubble und vergiss den Rest.
Ich glaube letztlich darauf.
Taylor Swift, Bubble-Musikerin.
Ja, wirklich. Das ist witzig.
Bubble-Musikerin.
Es ist die erfolgreichste Musikerin, die wir haben. Aber es gibt einen ganzen signifikanten Teil der Bevölkerung, die noch keinen Song von ihr gehört haben.
Keinen. Null. Null. Reine Bubble-Mucke.
Ja, ich habe letztens ein Interview gesehen mit Adam Neely, diesem Bassisten, der aus der Musik früher YouTuber, jetzt zum größten Teil auf Nebula ist, der ein Interview gemacht hat über KI-Musik. Und in dem Interview gab es halt einfach nochmal den Punkt von, es wird in der aktuellen Medienstruktur ist ein internationales Phänomen von einem Künstler nicht mehr möglich. Witzigerweise in derselben Woche wird das auch beim Zart wie Kruppstahl Podcast besprochen. Auch dasselbe Thema. Es gibt, du kannst natürlich kein weltumfassender Künstler mehr sein, in dem Sinne, dass du auch einen kulturellen Einfluss ausübst, weil es diesen Kulturraum nicht gibt, weil alles verbabbelt ist. Und beide Gesprächskonstellationen sind auf diesen Punkt gekommen und alle waren sich einig, dass das so ist. Ja, klar. Du kannst also sowas wie die Beatles, ein kulturveränderndes Phänomen in die Gesellschaft hinein, kannst du gar nicht mehr sein, weil du gar nicht die breiten Gesellschaft erreichst. Du erreichst vielleicht eine sehr große Bubble, aber ist trotzdem eine Bubble.
Ja. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, die Gesellschaft zu verstehen, mit der Gesellschaft umzugehen, ist das Beschluss zu durchdenken und zu analysieren und daraufhin zu handeln. So, ja. Wir existieren nur noch in Bubbles. So, du kannst nur Bubbles bespielen.
Ja, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen wieder eine breiten Gesellschaft, wo auch so etwas wie eine Volkspartei existieren kann, muss ich die Bubbles zerstören und auch die Struktur, die die Bubbles ermöglicht. Oder ich sage, ich baue die Gesellschaft um darauf hin, dass alles bubbleifiziert funktioniert. Und da sehe ich persönlich keine Zukunft, die mir gefällt.
Ich glaube, dass das zu Bürgerkriegen führt.
Ja, genau, das meine ich.
Die Verbabbelung führt zu Bürgerkriegen.
Da ist sogar eine Staatsstruktur.
Nein, das, die Verbabbelung, die, es gibt ja, also wir sind in Amerika, sind wir ja immer weiter. Da ist ja faktisch eine Verbabbelung. Da gibt's ja dann auch Politiker, die arbeiten nur für die Verbabbelung. Vor allem auf der rechten Seite. Aber die reden die ganze Zeit nur mit ihrer Bubble. Hm. Deswegen klingt das für uns ja immer so irre.
Ja, weil man denkt, es kann doch nicht, ein denkender Mensch kann doch auf die Scheiße nicht reinfallen. Aber die haben halt einfach gar nicht die Informationen, weißt du?
Nein, die reden auch in den Codes, das tun ja alle. Also auch da gibt es ja auch die Linken, die dann in den Codes ihrer Bubble reden. Mit Buzzwords und Buzzwords und Buzzwords und Buzzwords. Die dann immer wie so Insider in die Bubble reingeschickt werden. Du besprichst halt die ganze Zeit deine Bubble, die wie so eine Sekte ist.
Ja.
Mit Inside-Words. Und Kontexten, die man versteht, wenn man in der Bubble ist, aber wenn man die nicht versteht, wirkt der Satz irgendwie auch ein bisschen seltsam.
Ja, ja, gerade diese, ja. Sollten alle Leute, die sich mal ein bisschen mit der Verwendung von Sprache auseinandersetzen, mal LTI lesen, weil das ist ja,
und je weiter sich die Realitäten voneinander entfernen, desto unfein vereinbarer werden die Debatten, die man miteinander führt, und desto unmöglicher wird es, für zwei verschiedene Welten Lösungen zu finden.
Genau.
Genau. Und das wird irgendwann einfach heiß.
Das ist auch komplett undemokratisch. Also, ne?
Das ist gar keine Demokratie.
Ja.
Weil es ja keine, das sind ja keine demokratischen Bubbles, es sind Informationsbubbles.
Ja, ja.
Hören sicher Leute unseren Podcast, ganz sicher Leute unseren Podcast, die mit meinem Statement zum Gender-Sternchen nicht einverstanden sein werden.
Ja, klar.
Aber das ist die Wahrheit. Es gibt keinen empirischen Beweis für die Wirksamkeit des Gendersternchens.
Es gibt sogar Indizien dagegen. Aber
so, ja. Und die Behauptung, dass es ein Prinzip ist, scheitert an dem Moment, wo man einen Gast gendert. Und wenn du feststellst, dass es als Prinzip nicht immer und dauernd und unter allen Umständen funktioniert, kann es kein Prinzip sein. Ende der Debatte. Find was anderes.
Ja, ja. Da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Ich bin bei vielen von den Sachen, die wir im Podcast besprechen, inzwischen an einem Punkt angekommen, dass es mühsam wird, weil man so lange diese Punkte bringt. Und ich merke, dass auch die Reaktion der Menschen darauf inzwischen verbabbelt wirkt. Weißt du, was ich meine? Menschen, die ich mit den Punkten konfrontiere, in der Realität, denen ich mich darüber unterhalte, da gibt es Leute, die dem zustimmen und andere, die dem einfach prinzipiell nicht zustimmen, ohne Argumente.
Nee, das aber da sind wir bei der Bubble. Also die genau, Argumentationslosigkeit gehört inzwischen dazu.
Ja.
Die sagen dann einfach, das ist so. Aber das tun auch alle sein.
Ja, ja, genau. Und das ist so. Ja, aber dann.
Oder gerne auch, ich bin so eine Reaktion. Sowohl von der einen als auch von der anderen. So nach dem Motto, ich bin so müde.
Und diese durchgängige, die Verbabbelung führt dazu, dass Leute auch gar nicht sich auseinandersetzen wollen mit Themen. Weißt du? Um das nochmal zu präzisieren. Ich finde es genauso doof, wenn mir jemand einfach zustimmt, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie wenn jemand das einfach ablehnt, ohne sich damit auseinanderzusetzen.
Man wollte ja eine Debatte.
Richtig. Darum ging's doch. Es ging doch darum, lass uns das austauschen und dann über die Debatte zu anderen Dingen führen. Weißt du?
Das ist was
zu Erkenntnis, gemeinsamer Erkenntnis.
Ich habe das Gefühl, das ist aber vielleicht, irre ich mich, vielleicht hat das was mit meiner direkten Umgebung zu tun, aber das ist eine Erfahrung, die ich, glaube ich, in den letzten paar Jahren häufiger gemacht habe. Vielleicht hat was auch mit Corona zu tun oder mit mir. Man kann es schwer einschätzen. Ich habe das starke Gefühl, dass das Interesse an Debatten
extrem abgenommen hat.
Ja.
Ja,
und
genau,
das meinte ich. Das ist wie ein... Wie
es kommt
ein,
halt so eine Erschöpfung.
Nee, es als wird einem ein Vorwurf gemacht, wenn man in einer Diskussion, es hat was von unseren Großeltern manchmal, in der Debatte ist gleich Streit, ist gleich Vibes sind nicht gut, reden wir nicht über Politik heute Abend. Hm. Und das ist sowas, was ich irgendwie, auch gerade in unseren Bereichen ist das so seltsam, ne?
Ja, das
gerade so im Kultur- und Uni-Bereich und so, da wurden sich die Köpfe heiß diskutiert, ne?
Weil in der breiten Gesellschaft verstehe ich das. Ich verstehe das in der breiten Gesellschaft als eine Reaktion auf die Überforderung mit dem Zustand der Welt. Ich kann das komplett verstehen, dass es das gibt. Aber in unserer Bubble, in der Kultur- und Bildungsbubble, wenn es da auch passiert, dann ist es bedenklich. Weil das ist der
Aber Ort, hast du nicht den Eindruck?
Das ist ein persönliches,
anekdotisches Gefühl aus den letzten Jahren in der sozialen Umgebung, in der ich mich bewege, dass Diskussionen und Debatten, egal über was, unter Generalverdacht stehen.
Nee, es geht vor allem darum, man will Hausfrieden. Und wenn du über etwas wirklich diskutieren oder reden willst, dann störst du den Hausfrieden. Weißt du? Man möchte zumindest im lokalen Umfeld eine heile Welt konstruieren. Deswegen wird über Dinge nicht geredet. Und
ja, aber das ist doch, in meinem Aufwachsen, das war kleinbürgerlich, also genau. So zu sein. Das war maximal kleinbürgerlich.
Aber ich
waren nur CDU-Wähler, die so waren.
Ich erinnere dich an den Film, den wir gemacht haben 2011, wo da schon absehbar war, dass sich die junge Generation immer mehr hin zu kleinbürgerlichen Idealen zurückentwickelt. Das ist die Reaktion auf eine unsichere Gesellschaft und ein Empfinden von zusätzlichen Krisen und weiteren Krisen. Das ist es, das Ideal ist ein kleinbürgerliches. Wo man sich plötzlich nicht mehr die ganzen Sorgen der Menschheit und der globalen Gesellschaft auch noch aufbürden muss. Nee, ich gucke nur noch auf mein Ding und da baue
ja,
ich
aber es ist auch so eine, es ist gefühlt, es ist eine unfassbare intellektuelle Trägheit. Also das, was da, ich habe das Gefühl, an sehr vielen Stellen ist so Denken, selber Denken ersetzt worden. Also so.
Das ist auch so. Das ist der größte Faktor.
Du verstehst, was ich meine, wenn du was liest, dann musst du dir Zusammenhänge durchaus selber herstellen.
Wenn du das vorgekaut bekommst, weißt du sofort, wie du es fühlen sollst.
Und deswegen ist dann in deiner Rezension eines solchen Werkes, wenn du in einer Debatte bist, ist das ja auch egal, ob es ein Theaterstück ist oder ein Roman oder was auch immer.
Die ist individuell.
Bist du auch zurückgeworfen auf dein eigenes Urteil. Weil du musstest dir Zusammenhänge denken.
Und das heißt, du wirst was anderes darin gesehen haben, als der Mensch, mit dem du dich darüber unterhältst.
Richtig. Und dann fängt man an, voneinander zu lernen und miteinander zu streiten und auch in der Möglichkeit eines konstruktiven Streits zu sein, weil man ja vorher schon selber was gedacht hat und der andere auch.
Aber wenn wir jetzt beide nicht mehr das Werk sehen, sondern beide dieselbe Reaction sehen von jemandem, wissen wir schon, wie wir das zu fühlen haben.
Wie auch immer man das jetzt konsumiert, ich wollte nur sagen, da ist schon das Gefühl, dass es mehr eine attestierte Wahrheit gibt, weil es einen geringeren Zwang gibt, etwas sehr, also es ist, wie sage ich das, apodiktischer geworden. Also es ist einheitlicher geworden und eine Hinterfragung dessen gilt dann als Majestätsbeleidigung oder als
Nestbeschmutzung.
Nestbeschmutzung. Was will der Nestbeschmutzer? Die Gruppe hat doch schon gesagt, ist gut.
Ja.
Wenn die Gruppe gesagt hat, ist gut, warum hat denn jemand hier eine andere Meinung?
Das muss doch jetzt nicht sein.
Das finde ich sehr irritierend. Hast du auch das Gefühl?
Ja, absolut. Aber das hat auch was damit zu tun, mit der Art, wie dieser ganze Mechanismus funktioniert, also soziale Medien, aber generell Kommentarstruktur, die Art, wie Medien konsumiert werden, das läuft alles auf eine hohe Informationsdichte hinaus, bei gleichzeitigem Drang dazu, dass die möglichst bequem aufzunehmen ist. Und das bedingt das. Ne? Also es gibt einen hohen Drang nach Bequemlichkeit bei den meisten Produkten, die wir heutzutage zu uns nehmen, aber noch stärker bei digitalen Produkten. Das soll unser Leben soll uns die Sorge um Dinge abnehmen, damit wir uns um weniger Sachen Sorgen machen müssen oder Gedanken machen müssen. Und auf der anderen Seite wollen wir trotzdem zunehmend immer mehr Informationen aufnehmen. Da also ist die logische Konsequenz daraus, dass die Art, wie wir Informationen aufnehmen, nicht zusätzlich unser Gehirn beanspruchen darf. Und die Folge daraus ist für mich logisch das, was du beschreibst. Ich muss quasi vorher schon wissen, wie ich das beurteilen muss, damit ich dann weitermachen kann mit der nächsten Information. Mhm. Allein schon, wenn ich sage, okay, ich gehe durch ein TikTok-Reel, weißt du? Was nehme ich auf? Die meisten Leute gucken sich eine Sache unter 2 Sekunden an, bis sie dann mal ein Video lange laufen lassen. Aber sie haben in diesen 2 Sekunden was verarbeitet. Das ist ja verrückt. Weil wenn du wirklich so wild durchscrollst, machst du das ja auch über 10 Minuten. Überleg mal, wie viele unterschiedliche Informationshäppchen du verarbeitet hast. Das heißt, du musst die auf einer oberflächlichen Beurteilungsebene direkt beurteilen. Mhm. Wenn du damit auch noch aufwächst und damit da drin auch noch irgendwie existierst und dann dazwischen plötzlich ein Gespräch mit jemandem führst, weißt du, wie widersprüchlich ist
was
es dann
für
plötzlich?
Was das Knoten im Hirn ergeben, ne? Muss. Ja, das ist eine 8.
Und das meine ich, das ist ein zentraler Faktor, wie Social Media Auswirkungen auf Denken und Wirklichkeitsbeurteilung hat. Das ist auch hart untersucht. Das wird nur immer wieder von Leuten, die ziehen sich die Schuhe selber nicht an, weil sie immer glauben, ja, aber im Gespräch bin ich doch noch reflektions- und diskursfähig. Ne?
Weiß ich nicht.
Und das ist der Grund, warum ich von so vielen Gesprächen heutzutage enttäuscht bin. Weil ich einfach immer so merke, okay, du willst jetzt gerade gar nicht wirklich in die Auseinandersetzung, du willst wissen, was ich dazu fühle und im Zweifel willst du meine Position übernehmen oder dich davon abgrenzen, ohne dich damit auseinanderzusetzen. Beides ist nicht gut. Es ist weder gut, dass du einfach annimmst, was ich sage, weil ich für dich irgendwie eine Autoritätsperson bin, und genauso ist es nicht gut, dass du das ablehnst, weil du einfach schon eine gesetzte Meinung hast, die dein Gefühl gut bestätigt. Beides ist nicht gut. Auseinandersetzung wäre gut. Und das begegnet mir ständig. Da habe ich denselben Eindruck wie du.
Ja, ich bin natürlich irgendwie schon auch irgendwie immer mein Leben lang ein recht sprachenfixierter Mensch gewesen und so. Aber ein Interview, ein Podcast gehört mit Sophie Hunger, so 1,5 Stunden oder sowas. Und mir fällt das dann halt auf, ne? Dass da sitzen dann Journalisten und die Sprache ist in der Kommunikation so unfassbar inhaltsleer geworden.
Yeah.
Also eine super inspirierend, ganz einmalige Künstlerin. Mega. Also echt mega. Mega, das war sofort ein Match. Also wirklich, wirklich, wirklich.
Ja, also
du hättest mir auch einen Furz ins Ohr setzen können. Das heißt alles gar nichts.
Ja,
das ist
aber
nichts. Es ist wie eine Aneinanderreihung von toll, 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 toll.
Ja, ja.
Du hast nichts gesagt.
Das wäre nochmal inhaltlich. Das wäre nochmal ein ganz, ganz extra Thema, was wir aufmachen könnten, der Sprachverfall und was das bedeutet für das Denken. Da gibt's ja auch spannende Untersuchungen, generationell auch. Inwieweit wir die Vereinfachung der Sprache, was das macht mit der Art, wie Menschen Sachverhalte erfassen und bedenken. Es ist definitiv so. Die Sprachvereinfachung in den Medien, die wir gemacht haben, auf Basis von Einstiegshürden herabzusetzen, also auf Basis davon, dass wir Zugänglichkeit schaffen wollen für Menschen, die nicht so viel komplexe Sprache verstehen, hat dazu geführt, dass in der Breite die Sprachfähigkeit herabgegangen ist, damit also auch, aber auch die Möglichkeit, komplexe Gedanken für sich selbst zu formulieren und dann im zweiten Schritt diese zu denken. Weil wenn ich die nicht formulieren kann, kann ich die auch in der Form nicht auseinandernehmen und wirklich.
Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Im Podcast, ja.
Das ist auch so. Das kann man nachvollziehen und kann man auch messen. inwieweit das langfristig problematisch ist, ist schwierig noch zu beurteilen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen generationellen
Dafür Verstand. Dafür müssen wir das Hirn noch mehr verrotten lassen.
Ja, genau. Und
ein bisschen länger.
Genau, und natürlich kannst du, bis du es langfristig sehen kannst, über so noch ein paar Generationen nicht sagen, was davon sich dann tief setzt oder was wirklich eine Modeerscheinung oder eine zeitgeschichtliche kurzfristige Erscheinung ist.
Mir fällt das total schwer, weil ne, in unserem Beruf am Theater, das ist immer ein Mehrgenerationenhaus. Also du bist immer, ne, dein ganzes Theaterleben hindurch immer, egal wo du gerade einsortiert bist, mit allen Generationen konfrontiert, ne?
Mhm.
So von ganz alt bis ganz jung. Und da entwickelst du natürlich irgendwie schon, man entwickelt ja schon so einen Sensor, man kriegt ja jede Generation mit. Also man war selber eine und danach kriegt man ja jede neue wieder mit.
Mhm.
Durch die Bank. Man ist ja wie so ein, man ist wie die Schule andersrum. Jedes Jahr kommen wieder neue aus der Uni, verstehst du?
Ja. Ja, du kannst viele generationelle Unterschiede feststellen, weil die Leute ja auch in tiefe, sowohl persönliche Auseinandersetzung miteinander treten innerhalb einer Produktion, als auch inhaltlich intellektuell. Das heißt, der Generationskonflikt wird aufgemacht dadurch, dass einfach ein wirklicher Austausch zwischen den Generationen stattfindet. Zwangsläufig in der Art, wie künstlerisch gearbeitet wird. Dadurch ist das ja ein super Mikrokosmos, um sich das anzugucken. Weißt du? Und auch die Sachen, die nicht nur breitgesellschaftlich eine Modeerscheinung sind, abbilden zu können, sondern auch zu gucken zu können, okay, in der direkten Auseinandersetzung, was passiert denn da jetzt bei dem Generationenclash? Ich finde es immer super spannend, das zu merken. Auch,
ist auch naja, super weißt spannend, du, weißt der, du was, der, weißt du was halt ein fataler, ja. was fataler Punkt, menschlich nachvollziehbar, aber fataler Punkt ist? Das, was ich festgestellt habe, dass in so Diskussionen, die man gerade im Theater inhaltlich bei schwierigen Stücken und so immer hat, ne? Und so. Und vor allem auch in den letzten Jahren, weil ja alles hinterfragt werden musste und was ist nochmal Sexismus und wie geht Rassismus und wie geht Antirassismus und Narrative zerstören und nicht auf der Bühne wiederholen und alles wichtige Debatten im Theater jeden Tag aufs Neue. Und dann sitzt du und diskutierst. Und was zunehmend der Fall ist mein Gefühl. Also Menschen mögen das ja nicht, also das mag man selber ja auch nicht, wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie jetzt kein Argument zu haben oder jetzt untergebuttert zu werden oder jetzt gerade nicht mithalten zu können mit dem, was, das mag man nicht. Man mag nicht, das mal kennen wir, man alle selber sich dumm zu fühlen jetzt gerade, ja? Mhm. Oder impotent oder so in der Debatte. Vor allem, wenn es emotional wird.
Ja.
Jetzt ist das Problem, dass das gefühlt in den letzten Jahren immer schon dann losging, wenn man einen Satz komplexer formuliert hat. Oder von dem anderen Formulierenden eine höhere Komplexität und Konkretisierung dessen, was mit diesem Satz gemeint ist, verlangt hat.
Ja, das macht natürlich komplexe Debatten super schwierig.
Und wenn in dem Moment dann die Jalousien immer schon runtergehen, weil man sich gedisst fühlt, weil der andere jetzt gerade zu komplex formuliert hat, wird man selber leicht hilflos. Verstehe, weil man hat ja nicht komplex formuliert, um den anderen abzufacken.
Nee, sondern weil der Gedanke komplex ist. Ja, ja, klar.
Wenn der sich aber dadurch abgefuckt fühlt, ist die Debatte vorbei.
Ja, ich glaube letztlich ist die Sentenz da draus, weil ich jetzt versuche, zu einem Abschluss zu kommen, weil das jetzt langsam die längste Podcast-Folge wird, die wir jemals hatten.
Ever. Motherfucking ever.
Ich glaube, dass wir jetzt einfach einen generationellen Abstieg in der Sprachkomplexität hatten. durch, nicht wegen den jungen Menschen, sondern ne, wegen wie unser Bildungssystem sich entwickelt hat, wie unsere Medien sich entwickelt haben, wie in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und dass man schon merken kann in den generationsübergreifenden Gesprächen, dass es aufgrund der simpleren Sprache ein Problem gibt, über gewisse Themen in der Komplexität zu reden, die nötig wären. Ja, das sehe ich so, wenn ich auf unsere Bubble gehe, die eigentlich ja eine gewisse Homogenität hat, weil wir ja auch, ne, gerade sozial als Künstlergemeinde schon eine deutlich homogene Bubble bilden. Es gibt dann nicht so viele Leute, die im Schauspiel landen, die nicht auch aus bildungsbürgerlichen Zusammenhängen kommen.
Alles Arbeiterkinder, Johann, alles Arbeiterkinder.
Ja, jede Generation eins ist auch mal dabei.
Alles Malocher.
Ich glaube, ich kann unter den heutigen Podcast nicht so eine Sentenz packen wie sonst. Weil wir sehr viele Themen gestriffen haben, ausgehend von der Entvölkerungsthematik. Ich glaube, es ist wieder mal so ein richtiger Labergebäck-Podcast von wir reden Möhren, über alles, was so abgeht. Ja. Genau, Themen untereinander im niederrheinischen Sinne.
Dystopia, my friend.
Genau, Dystopia, der Podcast.
Ja, alles scheiße, dein Labergebäck.
Ach, weißt du? Wenn man das so zusammenfasst, schalten wir einfach Social Media ab und dann wird schon alles besser in der Welt. Ist so ganz simpel.
Ne? Wieder. Also es wäre schon wünschenswert, wenn wir wieder selber im selben Informationsraum unterwegs wären.
Ja. Das wird dann zu Konflikten führen, aber die kann man tatsächlich dann auflösen, weil man ja im selben Diskursraum ist.
Das würde einfach schon helfen. Ich kenne die Deutschen, dafür bin ich alt genug, gut genug, um zu wissen, dass wir uns dann immer noch nicht an ganz vielen Stellen einigen können werden.
Nee, aber wir können
aber ja zu einem demokratischen... Aber es wäre so schön, wenn wir über dieselben Sachen debattieren würden.
Ja. Wir können zu einem demokratisch legitimierten Ziel führen, das dann auch tragbar ist für eine breiten Gesellschaft. Verrückt.
Und die Gesellschaft wieder reformfähig wird. Wow. Weil nicht nur eine Bubble reformwillig ist. Und eine andere Bubble, aber gar nicht.
Guck mal, dieser Zustand wirkt fast wie eine Utopie.
Ja, genau.
Den stellen wir jetzt gemeinsam her. Auf geht's, Genossen.
Auf geht's, Genossen.
Ja. Arbeiterfaust in die Luft und los geht's.
Ja, ab in die AfD-Bubbles.
Zerbersten lassen. Gut.
Gut.
Ich würde sagen, nächstes Mal wird weiter gelabert.
Ja, aber so was von.
Aber bezogen auf die heutigen Themen ist das Geräusch für 2026, glaube ich, angemessen. Ausgedehnt. Ich wünsch allen eine möglichst gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.